ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Im Hafen von Liverpool weht eine Flagge. Blau, weiß, rot. Aber es ist nicht die britische Flagge. Es ist die französische. Die Tricolore. Im Sommer 1883 haben die Franzosen Liverpool in einem Überraschungsangriff eingenommen. Östlich der Stadt stehen sich die französische und die englische Armee gegenüber. Tausende französische Infanteristen in roten Hosen und dunkelblauem Waffenrock marschieren auf die englischen Soldaten zu. Die Artillerie eröffnet das Feuer. Die französische Invasion Englands ist in vollem Schwung. Und rein fiktiv. Denn es gab nie eine französische Invasion Englands 1883. Aber in einem Seminarraum an der Bundeswehr-Universität Hamburg ist dieses Szenario für ein Wochenende real. Eine Studentin, wir nennen sie Nina, sitzt auf einer Karte. Mindestens 5x5 Meter groß. Darauf abgebildet Liverpool und Umgebung. Sie würfelt einen Würfel nach dem nächsten.
Also wir beide spielen auch hier viel Artillerie. Und unser Plan ist es jetzt erstmal hier die vordere Infanterie wegzuschießen. Muss man immer ein bisschen pokern, muss man immer ein bisschen gucken. Ist ja auch im Endeffekt ein riesengroßes Teamspiel. Was machen die anderen?
Um Nina herum sitzen, knien, stehen oder liegen etwa ein Dutzend weitere Studenten und Studentinnen auf der Karte. Dort liegen auch hunderte rote und blaue verschieden geformte Plättchen. Sie symbolisieren die Einheiten. Die Studenten spielen ein Wargame, ein Kriegsspiel. In dem Szenario rücken die Franzosen nach Osten vor.
Und unser Ziel ist es, Widnes einzunehmen. Also die Stadt, die am nächsten ist, der große Knotenpunkt, von da aus weiter nach Manchester kommen.
Die Engländer versuchen die Franzosen genau dabei zu stoppen. Widnes liegt etwa 24 Kilometer östlich der Stadt Liverpool. Beide Armeen treffen sich in der Mitte der Karte. Tausende Soldaten kämpfen gegeneinander. Neben der Karte steht Professor Jorrit Vintjes. Der Historiker hat das Szenario zusammen mit seinem Team entworfen. Seit fast 10 Jahren spielen sie es hier an der Bundeswehr-Universität. Die Studierenden können es als Kurs wählen. Jorrit Vintjes leitet das Spiel, eilt von Grüppchen zu Grüppchen, erklärt Regeln, schlichtet bei Unklarheiten. Doch welches Team ist vorne?
Ich würde sagen, es ist im Moment gerade so ein bisschen in der Schwebe. Ich bin notorisch schlecht darin, das vorherzusagen. Ich bilde mir immer Meinung und ich bin inzwischen bei uns auch im Leitungsteam berüchtigt dafür, dass ich immer falsch liege. Stand jetzt würde ich insgesamt sagen, sind die Chancen von den Franzosen leicht größer. Aber wir reden ja so von 60-40. Das heißt, es kann auch genauso gut ganz andersrum sein. Es geht noch 5 Stunden auf jeden Fall, da kann noch viel passieren.
Draußen scheint die Sonne. Drinnen im Seminarraum ist es stickig. Die Studierenden würfeln, diskutieren, verschieben Dutzende rote oder blaue Plättchen. Alle 2 Minuten läuft eine Sanduhr ab und ein Spielleiter ruft:
Wechsel!
Das bedeutet, der Spielzug für eine Seite ist vorbei. Die andere Seite ist am Zug. Wargames sehen zwar ein bisschen aus wie überdimensionierte Brettspiele, doch sie sind mehr als das. Jorrit Vintjes nutzt sie als Lehrmethode für die angehenden Offiziere der Bundeswehr.
Ich versetze die Teilnehmer in eine Situation, in der sie eine Entscheidung fällen müssen. Die Entscheidung verändert den Gang der Ereignisse und stellt die Teilnehmer vor neues Entscheidungsdilemma. Also ich verkette praktisch Entscheidungsdilemmata und die Teilnehmer müssen ständig erneut entscheiden. Und das Ganze geschieht mit einer gewissen Dynamik, denn ich habe 2 Parteien, die kompetitiv gegeneinander antreten.
Die Studierenden sollen lernen, als Team zu funktionieren, sich abzustimmen und zu kooperieren. aber auch damit umzugehen, wie man unter Zeitdruck Entscheidungen trifft.
Es ist massiv stressig. Ich halte gerade allein die Nordflanke.
Okay.
Macht sehr viel Spaß, wirklich mal sehr viel Spaß. Aber merkt irgendwann zwischendurch, dass dieser Stressschweiß kommt, dass es warm wird, dass es heiß wird.
Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Meldungen vom Startbein bekommen, also 5 Befehle auf einmal. Die muss ich jetzt nach und nach irgendwie abarbeiten und umsetzen. Das ist manchmal nicht so einfach, weil hier irgendwie alle verschiedenen Aufträge, an denen ich gerade dran bin, bedienen. Das ist,
wenn ich den jetzt,
das wird jetzt wahrscheinlich einen Stress ausarten. Aber naja, schauen wir mal.
Jetzt zerstören hier unsere Getreidevorräte, damit halt die Kavallerie einen Malus auf ihre Bewegung bekommt. Ich kann da jetzt gegen nichts machen und jetzt muss ich mich entscheiden, was lasse ich jetzt zurück und was schwäche ich jetzt, was versuche ich stark zu halten, und das ist jetzt die Schwierigkeit auf jeden Fall.
Jeder Spieler steuert eine Einheit. Artillerie, Infanterie, Schiffe, Züge, Kavallerie. Doch wieso spielen die angehenden Bundeswehroffiziere ein Szenario, das im ausgehenden 19. Jahrhundert angesiedelt ist? Sollten sie nicht etwas Moderneres spielen? Hier wird noch hoch zu Ross ins Feld geritten. Flugzeuge sind noch nicht erfunden, geschweige denn Drohnen, Satelliten oder künstliche Intelligenz. Die meisten hier stehen am Anfang ihres Studiums. Viele spielen zum ersten Mal ein Wargame. Und ja, die Spielerinnen und Spieler sollen an ihre Grenzen kommen. Aber pure Überforderung ist auch nicht lehrreich. Das Spiel ist schon komplex genug, auch ohne Drohnen und Cyberangriffe.
Ja, ich habe auch eigentlich keine Ahnung von der Landstreitkraft, ich gehöre eigentlich zur Marine. Also es ist auch für mich komplett Neuland. Und es ist auch am Anfang echt schwer, sich die ganzen Regeln zu merken, was darf ich nicht, worauf muss ich achten. Die ganzen Gegebenheiten auf der Karte, Höhenmeter, Wald, Berge, Häuser. Aber jetzt, wenn man drin ist, macht es eigentlich Spaß.
Auch Professor Christian Nitzel, Leiter des Forschungsbereichs Wargaming an der Bundeswehr-Universität München, sieht die Vorteile als Lehrmethode.
Im Spiel gibt es eine Immersion. Immersion kann man sagen, das ist so ein Abtauchen, ein Flow-Erlebnis. Also das erzeugt eine viel stärkere psychologische Bindung, sage ich mal, wenn ich selber was spiele, als wenn ich irgendwas nur lese, weil ich dann etwas erlebe. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, der Spiele hatte.
Deswegen spielen in der Bundeswehr nicht nur Studenten, sondern auch Generäle Wargames. Das ist für Christian Nitzel auch ein Beitrag zur Abschreckung in der ganz realen Welt.
Ich glaube, kein Soldat in der Bundeswehr möchte Krieg. Aber die Logik ist dahinter, sei vorbereitet. Und die Vorbereitung ist die beste Abschreckung. Weil wenn der Feind weiß, wir wissen, was du tust, wir können uns verteidigen. Das ist eben die Devise, diese Logik, ja, wir bereiten uns vor, damit das Schlimmste nicht eben passieren muss.
Aber allein der Begriff Wargaming, also Krieg spielen, ist das nicht etwas, unpassend? Mit diesem Begriff tun sich auch beide Professoren schwer.
Also der Begriff ist ganz schlimm. Ich würde eigentlich am liebsten nicht von Wargame sprechen. Also viel besser wäre Planspiel oder Krisensimulation.
Es ist ganz faszinierend zu sehen, dass schon im 19. Jahrhundert, als das eingeführt wird, schon damals fanden die Leute den Begriff nicht wirklich gut. Also wir haben genau diese Diskussion, da werden zwei Begriffe miteinander verbunden, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Es geht um was sehr Ernsthaftes, es geht eben nicht um Spielen.
Der Grund, wieso es bis heute Wargame oder Kriegsspiel heißt, ist schlicht, weil bisher kein besserer Begriff gefunden wurde. Dabei muss es in Wargames nicht unbedingt um Krieg gehen. Wargames, oder etwas breiter gefasst Planspiele, können alle möglichen Szenarien abbilden und vorbereiten.
Und diese Krise muss jetzt nicht immer ein feindlicher Angriff sein, sondern kann auch eine Naturkatastrophe sein oder ein Ausbruch von einer Pandemie. Also ich habe so ein Szenario und mit dem werden dann die Spieler konfrontiert mit diesem Szenario. Und die haben darauf dann die Möglichkeit zu reagieren.
Zurück auf dem Spielfeld. Die große Schlacht östlich von Liverpool ist mittlerweile geschlagen. Beide Seiten haben hohe Verluste erlitten.
Verluste. Also wir spielen gerade die Artillerie und versuchen gerade uns irgendwie ein bisschen vorzurücken. Ist gerade ein bisschen schwierig. Wir haben Probleme, weil wir brauchen ein bisschen. Alle anderen sterben hier gerade und sind dann halt. Also ja, wir verlieren halt ganz viele Plättchen gerade, weil die sie so angreifen. Deswegen wollen wir halt auch was machen.
ich sag mal so, man merkt natürlich trotzdem am Ende des Tages, das können Sie ja gar nicht vermeiden, ist denen natürlich allen bewusst, das ist ein Spiel und das ist jetzt nichts, bei dem es wirklich um viel geht.
Das kann man gut bei den französischen Einheiten beobachten. In der unteren linken Ecke der Karte liegen hunderte aus dem Spiel entfernte blaue Plättchen. Das heißt, tausende Soldaten liegen auf diesem Plättchenfriedhof.
In Wargames sind Teilnehmer ganz häufig bereit, Verluste zu akzeptieren in Größenordnungen, die sie in der Realität hoffentlich nie akzeptieren würden. Ja, weil das sind ja letzten Endes nur Plättchen, die sie da verlieren. Und ja, dann sind die Plättchen halt weg.
Es bleibt eben eine Simulation mit allen Grenzen. Die Version, die die Studenten spielen, ist übrigens eine Abwandlung des preußischen Kriegsspiels. Das ist 1824 erfunden worden und es ist der Urvater aller Wargames, die heute gespielt werden. Dass es ausgerechnet in Preußen erfunden wurde, hat zwei Gründe. Beide sind ziemlich skurril. Erstens, der preußische Staat und damit auch die Armee war in den 1820ern ziemlich knapp bei Kasse.
Die haben praktisch gar kein Geld, was dazu führt, dass die nie ins Manöver ziehen. Die machen also nie irgendwas. Und das führt dann gerade bei jungen Offizieren dazu, naja, sie wollen ja nicht den ganzen Tag in der Kaserne hocken und nur irgendwie so Paradekram machen, sondern vielleicht auch mal wenigstens ansatzweise versuchen, sowas Manöverartiges durchzuführen. Und wenn das halt nicht geht, weil Manöver schlicht Geld kosten, dann ist das zwar nur ein schlechtes Substitut dafür, aber sie können wenigstens ein bisschen was machen.
Der zweite Grund? Preußens Armeechef damals ist General von Müffling. Und von Müffling ist Preußens Chefkartograf, also großer Kartennerd.
Das preußische Kriegsspiel, das da 1824 eingeführt wird, das benutzt topografische Karten. Und das bedeutet, dass der Müffling eben gesehen hat, okay, wenn hier topografische Karten benutzt werden, dann kann ich das benutzen, um meinen Offizieren beizubringen, wie man mit diesen Karten umgeht.
Ein halbes Jahrhundert lang spielen nur preußische Offiziere das Kriegsspiel.
Das macht sonst niemand. Tatsächlich gibt es in der ausländischen Presse teilweise auch so Witze. Ne? Also die Preußen, die gehen dann zum Lachen in den Keller und spielen da Krieg.
Das änderte sich im Jahr 1870, als der Norddeutsche Bund und vier süddeutsche Staaten unter Führung Preußens gegen Frankreich Krieg führen. Also in echt.
Die Erwartung vieler Beobachter am Anfang ist die, dass die bedeutendste Landmacht Europas, nämlich Frankreich, diesen Krieg gewinnen wird. Und dann geht es aber komplett anders aus. Und dann guckt man sich Preußen genauer an und versucht dann möglichst viele Elemente des preußischen Militärs dann zu übernehmen. Und so gerät dann auch eben Wargaming, wenn Sie wollen, in die Welt.
Das Spiel wird zum Exportschlager. Russland, China, die USA und Großbritannien, alle spielen Wargames. Aber, und die Unterscheidung ist wichtig, nicht nur um ihre Offiziere auszubilden, sondern auch um militärische Pläne zu analysieren, die nächsten Kriege durchzuspielen und zu planen. Das nennt man analytisches Wargaming. Beim analytischen Wargame werden Szenarien immer wieder von Experten durchgespielt, um dann davon Erkenntnisse für die echte Welt zu gewinnen. Quasi als Datenquelle. An der Bundeswehr-Uni in München wird zum Beispiel auch das Szenario »Wenn Russland gewinnt« gespielt. In dem Szenario greift Russland, einige Jahre nach einem Friedensschluss in der Ukraine, eine Stadt im Baltikum an. Die zentrale Frage, wie reagieren die europäischen Länder?
Sagen wir, haben das relativ oft jetzt gespielt, sagen wir jetzt mal 10 Mal. Und dann haben wir gesehen, von den einen Mal ist es gut ausgegangen, da haben sich die europäischen Länder zusammengetan. Bei 9 Mal hat sich jedes Land auf sich selbst zurückgezogen, weil es durch innenpolitische Konflikte sehr stark die Ressourcen, die es hier hatte, auf sich selber dann genutzt hat, ohne noch auf das Gesamteuropäische zu achten. Was dann Russland wieder ein leichtes Spiel gemacht hat, wieder eine offene Tür zu haben. Also ich hätte nicht vorhergesagt, dass so ein Zusammenhalt so schnell bröckeln kann, wenn innerpolitische Krisen auftreten, wie schnell dann irgendwie der Zusammenhalt in Europa wegbrechen kann.
Wohlgemerkt, das war eine Simulation. In der echten Welt kann das auch ganz anders laufen. Man kann noch so viele Wargames in verschiedenen Szenarien durchspielen. Vor Fehleinschätzungen ist man nie gefeit, so Jorit Windjes.
Die Entscheidungen hängen immer von den Grundannahmen ab, die man trifft. Und wenn die Grundannahmen eben nicht korrekt sind, dann haben sie sofort ein Problem.
Ein Beispiel, an dem sich das gut sehen lässt, ist die russische Invasion der Ukraine 2022. Auch Russland habe im Vorfeld diese Invasion in Wargames durchgespielt und sich dabei schwer verkalkuliert, so Christian Nitzel. Ausgerechnet der Erfolg der Annexion der Krim einige Jahre zuvor scheint ihnen da wohl zum Verhängnis geworden zu sein. Denn die Grundannahme war, die Ukraine wird, wie bei der Krim, kaum nennenswerten Widerstand leisten. Und dann?
Die sind ja, waren dann mit einem 60 Kilometer Stau vor der Hauptstadt in der Ukraine gestanden. Und dann hat man in abgeschossenen Militärfahrzeugen Paradeuniformen schon gefunden. Das heißt, die haben gedacht, sie fahren einfach dahin, heißen, werden willkommen geheißen und dann ist alles gut. Das war die Einschätzung, die hat natürlich davor auch in solchen Wargames mit eingeflossen ist. Also eigentlich wäre es optimal, wenn Wargames dazu beitragen, dass man Fehleinschätzungen gegenwirken kann. Andererseits kann es genau das Gegenteil auch bewirken, nämlich dass Fehleinschätzungen noch verstärkt werden.
Zurück auf dem Spielfeld. Nina sitzt auf der Karte und schreibt vornübergebeugt auf einen Zettel. Sie schreibt, wie die Lage ihrer Artillerieeinheit im Gefecht ist. Nämlich nicht sonderlich gut. Sie übergibt die Nachricht an eine weitere Studentin. Wir nennen sie Susanne. Sie ist Melderin und bringt die Nachrichten zum französischen Stab.
Ich fahre quasi die ganze Zeit vom französischen Stab zu den kämpfenden Truppen, mache quasi die Melder, naja, nicht zu Fuß, aber auf Roller, weil es sonst zu weit ist.
Der französische Stab befindet sich nämlich in einem anderen Raum, nämlich auf der anderen Seite des Unigebäudes. Wenn man immer hin und her fährt, können da schon mal 15, 20 Kilometer zusammenkommen. Das macht müde. Außer man saust, wie Susanne, auf dem E-Roller durch die Uni. Der französische Stab besteht aus drei weiteren Studierenden in einem kleinen Raum. Die Spieler hier entscheiden, welche Truppen wohin verlegt werden, wer Nachschub bekommt, wer auf sich selbst angewiesen ist. Die Befehle gehen dann per Nachricht zurück an die Spieler im Raum mit der Karte. Das Problem: Der Stab hat seine eigene Karte, auch von Liverpool und Umgebung, aber ohne Infos darüber, wo sich ihre Truppen und die des Gegners befinden. Sie müssen versuchen, sich ein eigenes Bild der Lage zu schaffen und ihre Karte laufend zu aktualisieren. Und dafür brauchen sie die Meldungen ihrer Teamkollegen. Dabei kann natürlich einiges schiefgehen.
Schreibt deutlicher, es kann keiner lesen. Mann!
Susanne muss den Überblick behalten und laufend Entscheidungen treffen, die hoffentlich der Realität entsprechen, während die ganze Zeit Meldungen reinkommen.
Wie sich sowas anfühlt, also wenn man praktisch entscheiden muss, obwohl man nicht alle Informationen hat, wie sich sowas anfühlt, in so eine Situation reingeworfen zu werden, das ist im Prinzip das primäre Ziel.
Und die melden uns manchmal Dinge, die versteht man überhaupt nicht, wenn man nicht vor der Karte steht und auch gesehen hat, was ist die letzten 5 Minuten bewegt worden. Das irgendwie zu verstehen und zu verknüpfen mit 7 anderen Zetteln von allen anderen Truppen plus Zetteln, die 1 Minute später geschrieben wurden, wo die Lage schon wieder völlig anders ist, ist, ja.
Das Spiel geht in die letzte Phase. Die Franzosen stehen überall rund um Liverpool unter Druck. Sie werden immer weiter zurückgedrängt. Der französische Stab gibt den Befehl an die Truppen, verlagert euch auf die andere Seite des Flusses und formiert euch da neu. Jorrit Vintjes wirkt da eher skeptisch.
Die Franzosen haben, glaube ich, voreilig Liverpool aufgegeben. Das war ein Fehler, denn die Engländer haben auch nicht mehr so furchtbar viel Kram.
Mit dem, was sie noch haben, rücken die Engländer in die Stadt ein und besetzen den Hafen von Liverpool. Nina würfelt nicht mehr. Sie sitzt am Spielfeldrand.
Meine Einheit ist ausgelöscht worden. Ich bin tot quasi.
Wie schwierig die Lage ist, ist auch im französischen Stab angekommen. Susanne liest die Meldungen vor.
Na, guck mal, gib mir jetzt einen Befehl. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Warum bekomme ich keine Befehle mehr von euch? Oh,
das
Kavallerie fast vollständig tot. Stress.
Der Knackpunkt? Die Engländer halten jetzt den Hafen. Damit setzen sie die Franzosen unter Zugzwang. Denn die brauchen Zugang zur See, um Verstärkung zu bekommen. Deswegen greift der französische Stab zu einem letzten Trick.
Aber mal sehen, ob das funktioniert. Das war unsere letzte Möglichkeit, da eventuell nochmal das Blatt zu wenden. Und vielleicht hat es geklappt.
Ein französisches Kanonenboot, gesteuert durch Nina, eröffnet das Feuer auf den Hafen von Liverpool. Nina würfelt so schnell sie kann.
Richtung 18 mit
2. Nein.
Trifft dich.
Schüsse gehen über dem Hafen von Liverpool nieder.
Dadurch, dass die Plättchen rot sind, ist auch metaphorisch ein Blutbad jetzt da vorne geworden.
Wechsel.
Die beiden Teams spielen seit über 6 Stunden. Und langsam geht dem französischen Team die Puste aus.
Was man jetzt merkt, ist, die Leute sind müde. Die sind jetzt schon sehr lange dabei und irgendwann setzt dann auch wirklich physische Erschöpfung ein. Und das führt dann dazu, dass man eben sich dann doch lieber auf den direkten Befehl vom Stab wartet, anstatt Eigeninitiativ Dinge zu tun. Und wie das ja auch also in Wirklichkeit wäre. Ne? Und ein Ziel von diesem ganzen Ding ist es, wirklich die Leute aus ihrer Komfortzone ein Stück weit rauszuschieben und zu gucken, wie gut funktioniere ich noch, wie gut kann ich noch Entscheidungen fällen, wenn es stressig ist und wenn es keinen Spaß mehr macht. Und das macht jetzt in der Phase keinen Spaß mehr.
Schwarze Rauchwolken über Liverpool. Nach einigen Runden Beschuss ist klar, die verteidigenden Engländer haben sich zu tief eingegraben. Im Hafen von Liverpool weht wieder die britische Flagge. Das Wargame ist nach 2 Tagen zu Ende. Susanne vom französischen Stab kommt in den Seminarraum und sieht zum ersten Mal die Karte.
Das Lagebild war viel komplizierter zu halten und geupdatet zu halten, als wir es dachten. Wir haben wirklich, als wir hier gerade reinkamen, völlig anderes Lagebild gehabt, als wir es überhaupt auf der Karte am Ende hatten. Also gestern hat es Spaß gemacht. Heute mittelmäßig. Aber wir waren auch heute schlecht. Ich glaube, es lag daran. Ich glaube, wenn man immer an Gewinn ist, ich glaube, den Engländern hat es heute sehr viel Spaß gemacht.
Die fiktive Invasion Englands im Jahr 1883 ist gescheitert. Zumindest bis zum nächsten Trimester.
Wechsel.
Jonas Breitner erzählte die Geschichte des Wargaming. Viele weitere Radiowissen-Beiträge rund um das Thema Spielen stehen Ihnen in ARD Sounds zur Verfügung. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes. Zum Beispiel eine Sendung über Pen-and-Paper-Spiele, die übrigens von Wargames abstammen. Oder eine Sendung darüber, wieso wir überhaupt spielen.